Become a Smartketing Star, der Real-Time-Marketing-Automation-Podcast von Ivalanche. Kategorie German MarTech Engineers.
Barbara saß nah am Abhang. Kennst du die Übung, Kevin?
Nein, das kenne ich nicht. Ich kenne nur die Rhabarber-Barbara-Bar.
Lang ist her. Das ist so eine Artikulationsübung, damit du deine Zunge und deine Stimmbänder, sind ja übrigens Muskeln, ne, warm machst, aufwärmst.
Okay, ja. Also viel mit A.
Wenn du weißt, dass du jetzt einen Podcast aufzeichnest, sag mal, nimmst du eigentlich schon auf?
Ja, ich nehme schon auf. Ich lass laufen. Ach so. Ja, heute mal ein bisschen anders. Ich mache einfach hier so.
Wir machen uns gerade so ein bisschen lächerlich.
Macht ja nix.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute der Moderator, der Tobias Eichelpasch. Seid gegrüßt. Und ich freue mich über einen ganz besonderen Gast in seinem quasi eigenen Podcast. Heute bei mir Kevin Gründling.
Oh Gott.
Und ich darf den Kevin heute rösten, wie er so schön gesagt hat, weil
es darf ich mich nochmal warm machen?
Nein, kein Barbara saß am Anfang mehr. Nein, heute lassen wir den Vorhang alle Höhlen fallen. Ich will gar nicht alle, too much information. In dieser Folge wollen wir den Mensch Kevin Gründling näher kennenlernen. Und deswegen habe ich mich ganz akribisch vorbereitet, weil Kevin es hasst, sich für Podcasts vorzubereiten und habe ganz gezielt ganz besondere Fragen ausgewählt. Nein, habe ich natürlich nicht. Wir machen das so halb improvisiert, halb geplant.
Echt? Ich mache es ganz improvisiert.
Du machst es gerne improvisiert. Ja, das hat ja was. Einer meiner aktuellen Lieblingspodcasts, Kurt Krömer, Feelings.
Oh ja, sehr schön.
Sehr schöner Podcast. Wer ihn nicht kennt, unbedingt mal anhören. Die Besonderheit dabei ist, dass, und da musste ich jetzt an auch deine Spontaneität denken, Kurt Krömer sitzt also in seinem Studio und weiß nicht, wer da gleich als Gast ihm gegenüber sitzt. Er hat dann auch die Augen verbunden und zieht dann irgendwann die Augenbinde ab und zack, sieht dann, wer vor ihm sitzt. Und dann darf er diese Person für den Podcast interviewen. Und Kurt Krömer ist natürlich ein hervorragender Interviewer, der das ganz toll macht. Und daran musste ich jetzt gerade denken, weil er das auch sehr gut improvisiert macht. Aber allererste Folge zum Beispiel sitzt ihm Herbert Grönemeyer gegenüber. Und er ist so angetan, der Kurt Krömer, dass er sich nicht überwinden kann, ihn per Du anzusprechen. Obwohl er Herbert Grönemeyer ihm das auch anbietet. Und sie bleiben beim Per Sie.
Er macht es aus Respekt,
hat er aus gesagt. Respekt.
Aus Respekt, genau.
Genau, aber eine sehr hörenswerte Folge, toller Podcast. Und weil uns dieser Improvisationsstil ja in Wirklichkeit auch gefällt. Und wir jetzt auch nicht wissen, was Kevin Gründling gleich über sich erzählen wird. Aber so ein paar Fragen, ja, auch zum Eisbrechen, sind ja immer ganz nett, finde ich.
Es kommt darauf an, was Sie mir für Fragen stellen, Herr Eichelpasch.
Also, Herr Gründling, sind Sie eher ein Morgenmensch oder eher ein Nachtmensch?
Ich war früher ein Nachtmensch, bin jetzt ein Morgenmensch, weil ich gerne schlafen würde, wenn das Kind schläft. Zum Glück schläft es nachts mittlerweile.
Dein Biorhythmus hat sich also durch die Geburt deines Kindes verschoben?
Ein kleines bisschen. Das ist an den Biorhythmus des Kindes angepasst. Das heißt, ich falle ins Bett, wenn er ins Bett fällt. Weil wenn er wach ist, dann bin ich zwangsweise auch.
Sehr gut. Kevin, welche Musik hörst du am liebsten?
Alles außer Hip-Hop und Schlager.
Aha. Und welche Lieblingskünstlerinnen oder Künstler?
Ich habe eine absolute Lieblingskünstlerin, die ich schon seitdem ich irgendwie denken kann, höre. Das ist Anastasia.
Anastasia.
Ich war bei ihr auf dem Konzert, die Live at Last Tour. Ich meine, sie war 2004 hier in Frankfurt in der Festhalle und es war absolut geil. Darf man das sagen? Ja. War mein allererstes Konzert und seitdem war ich, glaube ich, eigentlich nur bei ihr. In 5 oder 6 Konzerten mittlerweile.
Wow. Bist du da auch richtig rumgereist oder hast du gewartet, bis sie wieder nach Frankfurt kommt?
Es war Frankfurt, es war Worms und es war noch eine Stadt, die ich gerade vergessen habe. Wir waren 3 Städte insgesamt.
Hattest du zunächst den Bezug zu ihrer Musik und bist deswegen zum Konzert gegangen? Oder wie bist du zum Konzert gekommen? Bist du beim Konzert? Hast du dich verliebt in
Musik? Nein, es war eigentlich ihr erster Song, I'm Out of Love. was ich gehört habe.
Der bekannteste, glaube ich.
Ne? Ich fand ihn so geil. Die Stimme, der Beat, alles, dass ich einfach dann gesagt habe, okay, ich will auf ihr Konzert. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Ich wollte eigentlich da mit zwei guten Freundinnen hin. Die haben dann abgesagt. Wir hatten 3 Karten. Und ich dachte, Mist, mit wem gehe ich jetzt? Ich war ja damals, lass mich mal rechnen, ich war noch nicht 18. Und da hat mein Vater gesagt, er hört die auch ganz gerne. Er geht mit. Und mein Nachbar auch. So, dann sind mein Vater, mein Nachbar und ich dahin. Mein Nachbar und ich vorne uns hingestellt. Mein Vater auch, ich bleibe bis im Hintergrund.
Also wirklich bis zur Bühne so weit vorgegangen.
Genau, wir sind bis zur Bühne vor. Da konntest du noch stehen, hat sie noch Stehkonzerte gegeben. Mittlerweile ist ja nur noch Sitzplatz. Und wir standen vorne, vor der Hauptbühne. Es war in der Mitte noch eine Bühne aufgebaut. Das wussten wir aber nicht. Wir dachten, das ist so fürs Equipment und für Regie und bla. Und mein Vater hat gesagt, ich bleibe ein bisschen hinten, hol mir was zu trinken, hol mir ein Bier, macht ihr mal, ihr seid ein bisschen jünger. Und dann haben wir das gemacht und auf einmal in der Mitte des Konzerts schien mir vollends der Scheinwerfer ins Gesicht und wir mussten uns alle umdrehen auf die mittlere Bühne. Und dann haben
da stand dein Vater.
Bitte?
Da stand dein Vater.
Ja, pass auf, fast.
Oh, haha.
Er war nämlich die ganze Zeit an der mittleren Bühne, weil da war nicht so viel los, weil wir sind ja alle nach vorne geprescht in der Festhalle. Und hinterher sagt mein Vater, also ich höre ja die Musik ganz gern, gell? Ich so, ja. Ja, ich habe da gesessen, beziehungsweise gestanden, habe mein Bier getrunken, dann ging da auf einmal eine Klappe hoch, da kam eine Frau raus, die hat zu mir gesagt, good evening, ich wusste nicht, was das heißt, hab genickt und bin fort. Auf einmal hat die angefangen zu singen, war die das? Superklasse, ja. Ich so, ja, Vater, sie war es. Schön, dass du sie erkannt hast an ihrer Stimme. Das war so, es ist eine extrem schöne Anekdote.
Ja, und dein Vater ist also deinem Idol näher gekommen, als du es gerne gekommen wärst.
In dem Moment 2004, ja, das hat sich vor ein paar Jahren dann gewandelt.
Ja.
Da bin ich ihr dann ganz nahe gekommen.
Oh, das musst du jetzt aber auch erzählen.
Erste Reihe mit Hand abklatschen.
Nice.
Doch.
Ja. Ah, sehr geil. Hast du seitdem nicht mehr gewaschen?
Doch. Musste.
Ah, sehr gut. Aber hey, also Anastasia.
Ja, ist Anastasia.
Das hört man auch nicht so oft so, ne? Also als Lieblingskünstlerin. Nein,
aber absolut.
Wie aktiv ist sie jetzt noch? Also veröffentlicht sie jetzt noch neue Alben? Ist sie,
das letzte neue Album?
Ist sie nicht so präsent?
Nee, das letzte neue Album, das waren wieder Coversongs, die sie gemacht hat. Zum Beispiel An Tagen wie diesen hat sie gecovert.
Richtig, Englische. Jetzt wo du es sagst, das war sie. Die hat das von den Hosen gecovert und auf Englisch übersetzt. Ne?
Genau, sie hat, Campino ist das ja?
Ja.
Sie hat Campino angerufen, hat Campino mal in einem Interview erzählt, hat Campino angerufen und gesagt, sie würde gerne das Lied covern. Und da war er wohl sehr geehrt und das Lied auf Englisch ist auch mega.
Ja, ist ein bisschen adaptiert. Jetzt da du es erwähnst, ich erinnere mich, es ist klanglich, also man erkennt es an der Melodie und dem Refrain sofort wieder. Das ist also nicht so stark verändert, aber es hat einen anderen Stil.
Genau, es hat einen anderen Stil. Sie hat auch noch ein paar andere Lieder gecovert, beispielsweise Durch den Monsun von Tokyo Hotel.
Oh, guck an.
Hört sich sogar dieses Lied gar nicht mal so schlecht an. Das ist das Album Our Songs. Und das war jetzt ihr letztes Album.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, wann sie wieder auf Tour geht. Ich werde einer der Ersten sein, die dann wieder eine Karte kauft.
Ich wollte gerade sagen, wer Kevin Gundling einen Gefallen tun möchte zum Geburtstag, zu Weihnachten, schenkt ihm Anastasia-Tickets.
Oh ja.
Erste Reihe ausschließlich.
Ja, beim letzten Mal war ich auch in der ersten Reihe.
Ja, genau. Kann man dann abklatschen per Hand mit dazu buchen. VIP-Tickets, bitte.
Auch. Ich nehme alles.
Sehr gut. Spannend. Anastasia.
Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
Ah, nee, das ist gut. Mal gucken, mal sehen. Wir wollen ja hier in dieser Folge auch so ein paar Sachen offenlegen, mit denen hoffentlich keiner rechnet. Zum Beispiel auf die Frage, Kevin, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche Superkraft wäre es und warum?
Boah, was sind denn das für Fragen, ey? Aber
ich hab noch ein bisschen lustige Fragen auch. Die nächste ist ein bisschen...
Was für Superkräfte hätte ich gerne?
Eine Superkraft. Fragen mich meine Kinder auch immer, die sind ja 10 und 12. Meine Jungs, die fragen mich auch mal wieder. In dem Alter ist das Bewusstsein für Superkräfte schon da. Und da muss man sich was überlegen.
Ich schwanke gerade, hätte aber gerne die Superkraft von Piper Halliwell aus der Serie Charm, Zauber auf der Hexen. Sie kann die Zeit anhalten, zumindest in den ersten, ich glaube, 3 Staffeln. Und in Staffel 4 kann sie dann auch die Sachen zum Explodieren bringen.
Okay.
Aber es ist sehr, sehr geil. Also Zeit anhalten wäre ganz cool.
Zeit anhalten, sehr gut. Und dann gibt es dann auch, gäbe es einen Moment, den du dann nochmal anhalten würdest,
also
wenn du
ihn
anhalten würdest? Außer Anastasia, High Five?
Also Zeit anhalten, das ist ja quasi eher das Moleküle verlangsamen.
Mhm.
Sie haben es in Zeit anhalten übersetzt.
Ja, okay.
Och, mir fällt ja ständig mal irgendwas runter, ne? Also mal so,
das mal
so anhalten, damit man das ganze Ding mal nehmen kann. Mhm. Das ist ganz nice, aber wenn ich mal so ein paar Momente einfrieren könnte, ach, jetzt wird es aber extremst persönlich, ne?
Ja.
Hm. Wenn du, also wenn ich auf Momente gehen würde, dann sind das so ein paar Momente mit meinem Vater und mit meinem Opa, die beide leider nicht mehr auf dieser Welt verweilen. Hör auf, mach weiter. Jetzt fange ich dir noch an zu heulen hier gerade. Jetzt wird es aber echt.
Okay, pass auf. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück und so weiter. Dann machen wir das doch, machen wir nochmal etwas zum Aufhellen, bevor wir dann wieder langsam wieder in die Tiefe gehen. Wie nützlich wärst du im Falle einer Zombie-Apokalypse?
Sehr nützlich, weil ich renne eigentlich nur, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Also wenn du mich mal wegrennen siehst, renn mit. Ich bin faul, ich renne nicht ohne Grund.
Außer beim Badminton, wissen ja auch nicht die alle, dass du Badminton spielst. Zurzeit zumindest.
Mittlerweile.
Da laufst du aber auch, ne? Also da schon.
Ja, da.
Aber nur kurze Wege.
Ja, kurze Wege, kurze schnelle Wege, kurze Sprints. Es geht schon sehr in die Oberschenkel. Ich meine, ich habe auch kurze Beine, also von daher renne ich ein bisschen mehr als manch anderer.
Ja. Frage der Technik.
Ja.
Aber jetzt, wenn man an die Zombie-Apokalypse denkt, geht es ja auch darum, die zu überstehen oder dagegen anzukämpfen. Also deine Taktik wäre zu sagen, ich entferne mich schnellstmöglich und werde nicht von Zombies überfallen und deswegen auch nicht verzombied. Und das ist dann das ist nützlich, weil dann stehst du der Menschheit noch weiter im Kampf gegen die Zombie-Apokalypse?
Gib mir eine Waffe in die Hand.
Ja.
Ich spiele ganz gerne bei der Kirmes.
Bei der Kirmes?
Auf Hessisch ist es ja die Kerb.
Die Kerb.
Nur mal so zur Info, liebe Hörerinnen und Hörer. Da bin ich ganz gerne am Schießstand und schieße dann da so auf die, was ist denn das, auf die Tontauben,
Dinger. Die sich so bewegen.
Ja, genau.
Ja, also wirklich in Bewegung sind.
Ja, genau die.
Stillhängenden Sterne, die es ja noch gibt.
Bei der Ivalanche Wiesen letztes Jahr hatten wir ja sowas ähnliches. Da hatten wir diese Sterne, die hängen.
Ja, die Wiesen und das alljährliche Ivalanche Event. Und bei den Wiesen haben wir natürlich genügend Schießbuden wortwörtlich gehabt. Eine davon war wirklich zum Schießen.
50 Schuss, 50 Treffer.
Der Herr. Da hast du ja schon eine erste Antwort geliefert auf die Frage, was wissen die meisten Menschen nicht über dich? Fragen wir da nochmal nach. Also wir wissen jetzt, du kannst tatsächlich scharf schießen, zumindest ne, in dem Kontext. Gibt es noch was die meisten Menschen nicht über dich wissen?
Wenn man mich jetzt erst kennenlernt, denkt man, Alter, was ist denn das für eine komische Rampensau? Das war ich aber nicht immer. Vor meinem Podcast und vor meiner Zahnschiene, ich muss mal dazu sagen, war ich sehr introvertiert eigentlich. Habe auch kaum wirklich gelächelt, wo man die Zähne gesehen hat, weil die Zähne dermaßen schief standen. Ich hatte einen Kreuzbiss an den vorderen Zähnen. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, meine unteren Zähne standen über den oberen. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Und somit habe ich es eigentlich vermieden, auch wenn ich damals schon, zumindest denke ich, dass ein lustiger Mensch war, es vermieden, in der Öffentlichkeit wirklich so zu lachen, dass man die Zähne sieht.
Ja.
Und da war ich eigentlich dann doch sehr introvertiert, weil ich es immer vermieden habe. Und seit der Zahnschiene und seit dem Podcast hat sich das gewandelt.
Mhm. Das heißt, die Zahnschiene selber, wann wurde die entfernt? Und wie lange hattest du die?
Die Zahnschiene an sich, man muss dazu sagen, das war ja sehr kompliziert, Kreuzbiss. Wo ich nach Hofheim am Taunus gezogen bin, lass mich mal raten, wann war denn das? 2017, glaube ich, wenn ich zurückrechne. Da habe ich dann nochmal den letzten Strohhalm gegriffen und habe dann nach dieser Zahnschiene gesucht. Viele negative Erlebnisse gehabt bei verschiedenen Kieferorthopäden und dann habe ich einen gefunden, der sich das auf gut Deutsch getraut hat. Und da habe ich dann mit Invisalign-Zahnschienen angefangen.
Oh, was? Invisalign? Also
genau,
das klingt nach nicht wirklich sichtbaren oder auf.
Genau, das sind Invisalign-Zahnschienen, also wirklich, die du so draufklippst auf die Zähne.
Mhm.
Die sind auch nicht so sichtbar gewesen. Man hat es wirklich kaum bis gar nicht gesehen. Mhm. Sündhaft teuer. Nur mal so als kleiner Tipp, wenn man das in einem Jahr abbezahlt, kann man das Ganze von der Steuer absetzen.
Ach, solche Tipps gibt es hier im Podcast.
Ja, selbstverständlich.
Und, Zahnschienen von der Steuer absetzen.
So, und dann hast du da so kleine so kleine Brackets noch bekommen auf die Zähne, damit dann die sich entsprechend auch in die Stellung bringen. Ich sah aus wie so ein Rivelkure irgendwann, weil normalerweise hast du so ein Teilchen pro Zahn. Ich hatte irgendwie bis zu 3 und hatte irgendwie so 27 Dinger dann im Mund, aber das hast du auch kaum gespürt. Ich hatte sie am Ende, boah, gut 2,5 Jahre ungefähr, wo ich sie halt immer genommen habe, getragen habe. Und das hast du aber nicht gemerkt. Und dann kam ja der Podcast noch dann dazu. Als das dann fertig war, wann war ich denn fertig mit der Schiene? Ende 17, nee, 18 habe ich angefangen, 20, ja, so 20 war ich fertig, 2020 ungefähr. Und seitdem, dann kam der Podcast und seitdem ging das dann immer so mit der Extrovertiertheit steil bergauf. Mhm. Und jetzt haben wir 2024, jetzt bin ich da, wo ich heute bin. Das ist auch schon wieder lang her, wo diese Schiene weg ist.
Ja, überleg mal. Also wenn es 20, gut, 4 Jahre her, aber inwiefern, also es deutet sich an, dass der Umstand, die Zahnschiene, welche Wirkung hatte das auf dich in deinem Auftreten, in dem, was du getan hast? Weil es klingt jetzt so, als ob danach so Schiene weg, Bremse gelöst.
Ohne Mist, ja. Es war wirklich so. Mhm. Dieser Schalter im Kopf hat sich umgelegt, unbewusst, warum auch immer. Und seitdem hat sich das extremst gewandelt.
War vorher schon etwas in dir, das sich vielleicht aufgestaut hat, das schon die ganze Zeit da war, aber nie raus konnte?
Naja, ne, du wolltest ne, irgendwie, ich hatte es ja mal in einem LinkedIn-Beitrag erwähnt, so ein kleiner Napoleon-Komplex steckt halt schon in mir, ne? Mit 1,60 willst du dich ja irgendwie beweisen. Und wenn dann der Vorname noch Kevin ist, dann ist ja echt das Klischee perfekt. Ach. Und ich konnte aber nicht so, ich war halt wirklich gehemmt. Das hat mich extremst gehemmt in meinem eigentlichen, was ich tun wollte. Und als dann die Zähne so waren, wie ich wollte. Und als ich aus dieser Komfortzone einmal raus bin und dann auch mich online mehr gezeigt habe, auch mit Gesicht und allem drum und dran, irgendwie hat es den Schalter umgelegt und dann ging das los.
Wir haben geguckt, September 2021 hatten wir den ersten Kontakt auf der Plattform LinkedIn. Und ich weiß noch genau, das war anfänglich immer nur mal so ein sporadisches Hallo. Man hat sich in der LinkedIn-Bubble gesehen. Es hat aber dann auch noch eine lange Zeit gedauert, bis wir dann wirklich zusammengekommen sind, auch einen Podcast aufgenommen haben. Können wir gleich noch was zu sagen. Aber so wie du das jetzt beschreibst, klingt es, als ob da also die Bremse gelöst war. Du hast den Podcast aber auch noch aus einer anderen Motivation heraus gestartet. Das war ja eben auch nicht, um sofort sichtbar zu werden, damit du deine wunderbar geformten Kiefer nicht zur Schau stellen kannst, weil man dich im Podcast nicht sehen kann. Es hatte eine andere Motivation, oder?
Hatte es. Ich habe zu der Zeit mein Masterstudium gemacht, MBA, Master of Business Administration, mit dem Schwerpunkt Marketing Management an der Hochschule Koblenz am Rhein-A-Campus in Remagen. Und ich habe ein Medium gesucht, wo ich dieses Wissen, was ich zu der Zeit erlernt hatte, irgendwo speichern kann. Ich war aber, gelinde ausgedrückt, zu faul zum Schreiben. Er hat darauf keinen Bock gehabt, ne? Weil irgendein Word-Dokument fertig.
So, in welchem Jahr war das nochmal?
Ach Gott, wann habe ich denn damit angefangen? Genau, warte mal. 2019. Meine ich, habe ich damit angefangen. Müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Jetzt schon lange.
Aber da hattest du noch deine Schiene. Aber dann das Studium.
Ja, ja, ich hatte die Schiene.
Aber dann der Wunsch, ja, erzähl weiter.
Genau. Und ich habe immer einen Podcast gehört auf dem Weg zur Arbeit. Das war der Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Und irgendwann habe ich gedacht, das kannst du auch. Bin abends ins Bett, habe gedacht, das kannst du auch. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, bin unter die Dusche, bin mit dem Kopf auf den Fliesen eingeschlafen. Sekundenschlaf. Und dann bin ich echt aus der Dusche gestiegen, habe mein Handy geschnappt, habe auf Amazon mir ein Mikrofon bestellt, abends dann geguckt, wie ich das mache, bei podcaster.de ein Angebot gefunden, 50 Megabyte für 1 Euro im Monat. Dachte, das reicht mir. gemacht und fertig. Und so ging die erste Folge dann im November 2020 über den Äther. Das war die Vorstellung und das AIDA-Modell.
Ah.
Ja. Ich habe das vorher aufgeschrieben und habe das dann abgelesen. Hinterher schlage ich jetzt die Hände über den Kopf zusammen.
Die Folge hast du aber hoffentlich noch. Ist sie noch live?
Ja, klar.
Ja, okay, alles klar.
Ja, sind alle Folgen noch live?
Ja, okay, gut. Hm.
Und das war schon... war schon echt weird, ne? Also mich selber dann zu hören, zu schneiden, zu machen, zu tun. Die Folge hat auch, keine Ahnung, 5-6 Minuten oder so. Die ersten Folgen hatten halt nur so 5-6 Minuten. Mein Name, Kevin alleine Marketing, war relativ schnell gefunden, weil was willst du mit meinem Vornamen auch machen? Und so hat sich das dann mittlerweile entwickelt.
Was heißt, erste Folge hast du ja noch Notizen gemacht.
Ja, die hat ersten 30 Folgen.
Die ersten 30 sogar. Folgen hast du dich noch mehr vorbereitet, als du es jetzt jemals tun würdest.
Genau. Es gibt so einen Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, das mache ich nie wieder. Einer meiner ersten Interviewgäste, das war ein Gast aus dem Bereich Möbelherstellung. Und der wollte Fragen vorab und ich habe mich vorbereitet, Fragen geschickt und so weiter und habe im Podcast, das war trotzdem ein schönes Gespräch, aber ich habe gemerkt, das hat keine Dynamik. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Da soll nicht, da soll
von jetzt auf gleich?
War genau, das so? Ja. Da soll sich eine Dynamik entwickeln. Und dann habe ich wirklich angefangen, Interviews zu machen, ohne Vorbereitung, ohne nichts. Das war dann, ich glaube, Folge 36 oder so, wo ich dann, oder 38, wo ich dann damit angefangen habe, ohne Vorbereitung in so Interviewsituationen zu gehen und wirklich Fragen ganz spontan zu stellen.
Du bist ein bisschen wie Kurt Krömer mit Gästen konfrontiert wird. Du hast also dann angefangen, dir Gesprächspartner rauszusuchen, nach gewissen Themen, die dich interessiert haben. Ah ja, das war ja dein Motivator auch. Ne? Du wolltest etwas externalisieren und speichern. Den Gedanken musst du noch zu Ende führen. Also die Motivation war nicht jetzt gleich, du willst sofort berühmt werden, sondern.
Nein, die Motivation war einfach, nach ungefähr 30 Folgen war halt das Studium so vorbei, dass ich nur noch die Masterthesis hatte und ich so. Mein jetzt, weil es hat mir Spaß gemacht. Und dann kam die Idee, er macht doch Interviews. Und dann habe ich mit einem damaligen Arbeitskollegen, liebe Grüße, Pier Paolo Perone, mein erster Podcast-Gast, habe ich das aufgenommen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann weitergemacht habe. Und mir ging es gar nicht darum, irgendwie berühmt zu werden oder Influencer zu sein, sondern mein Wissen zu erweitern, auch nach dem Studium und immer up-to-date zu sein und auch von anderen zu lernen, wie jetzt zum Beispiel, als wir das gemacht haben, ne? Wann die E-Mail entstanden ist, wie das funktioniert, dass das Open Source ist, dass die niemandem gehört. Oder auch von Martin Marketing Automation oder auch von Klaus Eck zum Thema Corporate Influencer oder Britta Behrens, Michael Schreck zum Thema LinkedIn und so weiter und so weiter. Also da einfach diese Sachen mitzunehmen, irgendwo im Kopf, weil du hast sie ja gehört und beim Schneiden nochmal gehört, irgendwo abzuspeichern, auch wenn nicht mehr alles so präsent ist. Aber das ist sowas, was mich dann wirklich motiviert hat. Und dadurch, dass hinter meinem Podcast ja niemand steht außer ich selbst, suche ich mir ja die Leute aus, mit denen ich was machen möchte, was mich einfach interessiert.
Das ist insofern spannend, als dass ich das Gefühl habe, dass das eine andere Art der Motivation ist.
Ist es. Das ist eine intrinsische Motivation. Es ist kein monetärer Gedanke dahinter, so nach dem Motto, ich muss jetzt damit Geld verdienen, Hilfe, Hilfe. Sondern es ist einfach der Spaß und die Freude an der Sache und meine Grundneugier, die ich irgendwie seit klein auf habe.
Mhm.
Gib mir einen großen roten Knopf und ich drücke drauf, weil ich wissen will, was passiert.
Und was macht das dann mit dir, wenn du in diese intrinsische Motivation kommt und du ja im Beispiel des Podcasts eine Folge nach der anderen aufzeichnest? Außer, dass es, du hast gerade gesagt, also es erfüllt dich.
Es macht Spaß, es macht wirklich Spaß. Du lernst was, es macht mir eigentlich Freude, auch mit anderen mich zu vernetzen, zu connecten. Das habe ich ja jetzt auch gesehen, ne, beim IBM Influencer Forum. Da waren ja 100 Hansel, die da rumgesprungen sind.
Und Hänselinnen.
Und Hänselinnen. Hansel und Hänselinnen ist auch schön. Und ich hatte schon mit den meisten Podcast-Episoden gemacht. Das war schon sehr, sehr cool zu sehen. Ne? Und,
das sind deine Podcasts real geworden. Sie ja, standen sie. In real life vor dir.
Ja, und um zu sehen, wie klein ich wirklich bin im Vergleich zu anderen. Du merkst, ich spiele auch sehr mit meiner Größe, weil es gab irgendwann mal auch den Punkt bei mir, vor 10 Jahren ungefähr oder sogar noch in der Schulzeit, wo ich gesagt habe, entweder ich vergrabe mich so langsam, weil Vorname plus Größe gleich Scheiße, oder ich spiele damit. Und ich gehe damit ganz offen um und spiele wirklich damit, weil anders kriegst du es nicht hin. Also Humor ist Tragödie plus Zeit, nur mal so zur Info. Mal wieder so ein bisschen was ins Phrasenschwein geschmissen.
Jawohl.
Aber es ist halt einfach so.
Ja, es ist interessant, als insofern, dass das in der Marketing-Sprech, Branding, Positionierung und in der Wahrnehmung hört man immer wieder, dass es wichtig ist, dass man irgendwie hervorsticht oder einzigartig ist. Und noch eine Dimension, die ich auch mal gerne zufüge, ist die Authentizität. Und eine gelungene Mischung bringt was Besonderes hervor. Also, dass wir zusammengekommen sind, lag auch daran, dass du so motiviert warst. Also, das so mal kurz meine Reflexion. Denn du hast dich immer mal wieder bei mir gemeldet, bist immer mal wieder aufgetaucht in meinem Feed. Aber hast mir auch Nachrichten geschickt und weil du so dran geblieben bist, sind wir dann auch zusammengekommen und vielleicht schließen wir nachher nochmal den Kreis, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, warum wir nicht zufällig hier in einem Raum, in einem gemeinsamen Büro sitzen und wie das zustande kam. Aber das ist, glaube ich, etwas Wichtiges und das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich durch die Welt des bunten Marketings gehe, gucken, ob es dir auch so geht. Man merkt, wenn jemand gegenübersteht, die oder der, authentisch das liebt und lebt, was sie er verkörpert.
Ja, ist es. Ja, das merkst du. Das merkst du richtig. Also ich hatte auch schon mal einen Podcast-Gast, wo wir uns ganz normal unterhalten haben am Anfang. Und dann drücke ich auf den Knopf Aufnahme. Und dann macht's. Und die Person hat sich um 180 Grad gedreht. Und da denkst du dir halt auch, wie unauthentisch möchtest du sein? Das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Ich wollte die Folge eigentlich gar nicht veröffentlichen. Ich habe es dann doch getan, weil ich dachte, okay, das wäre unfair, du veröffentlichst sie. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich noch eine zweite Folge mit der Person machen wollen würde, eben weil das sehr unauthentisch ist. Und das macht dann halt auch einfach keinen Spaß.
Ja.
Du weißt gar nicht, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich damit umgehe. Ja? Weil wir haben eigentlich wirklich gelacht, gemacht und getan. Und auf einmal drückst du auf Aufnahme und dann fällt das irgendwie in die Rolle. Ich bin ja gleich geblieben, aber die Person nicht. Das war dann sehr schwierig, irgendwie ein Gespräch zu führen.
Mhm. Das merkt man, finde ich, auch mal wieder, wenn man Menschen begegnet. Sei es einfach nur im Gespräch oder wenn jemand auf der Bühne erscheint und etwas vorträgt, wie sehr die Person dahinter steht. Und aber es ist so eine Mischung. Bei dir klingt es, als ob du ein Format für dich, vielleicht steckte es schon in dir, aber du hast es irgendwann für dich entdeckt, verfolgt und es drückt bei dir ja auch innerlich diese roten Knöpfe, diese Trigger, zumindest scheint es so. Und daraus entsteht dann halt auch eine Energie.
Ja, tut.
Also wer Kevin noch nicht kennt und vielleicht irgendwann mal mit ihm zu tun hat, das merkt man ja dann auch an. Ne? Bist du damit auch irgendwo schon angeeckt?
Ja, klar. Also meine Art oder auch mein trockener Humor, das schmeckt nicht jedem. Und da ecke ich auch schon ab und zu mal an. Und wo die dann denken, was ist denn das für ein A-Punkt-Punkt-Punkt? Und da sage ich halt auch immer, ja gut, also, ne? Das schmeckt halt wirklich nicht jedem, aber wenn er ein Problem mit mir hat, kann er es gern behalten. Ist ja sein Problem,
muss
ist
ja nicht meins. Muss ja nicht in deinen Podcast kommen.
Ne? Also genau. Und ich denke dann auch, ja, wenn ich es jedem recht machen will, nimmt keiner mich ernst. Also das macht ja auch keinen Sinn. Und ich habe es abgelegt, mich zu verbiegen, nur um anderen zu gefallen. Das mache ich nicht mehr. Also da bin ich jetzt zu alt mit 34.
Ah, jetzt hör mal auf. Alt.
Ja, aber ich verbiege mich ja nicht mehr. Also das mache ich auch nicht mehr.
Ist das entstanden aus deiner Erfahrung, also den, nehmen wir mal an, jetzt hier vielen Podcast-Folgen, ist das so ein Selbstbewusstsein, das du da entwickelt hast?
Ja, wirklich, ja.
Wie viele Folgen hast du jetzt gerade? Gib mal durch. Wir sind jetzt hier, was haben wir denn, Mitte April 2024?
Ich habe heute just eine Podcast-Folge klargemacht für Folge 198. Veröffentlicht habe ich jetzt Folge 171.
Ja,
plus Special, plus jetzt hier Ivalanche Podcast. Ich komme auf über 200 Folgen.
Ja. Ja, Konsistenz, ne? Ich meine, sowas erwächst ja auch nicht zufällig. Das muss eben aus einer gewissen Energie rauskommen.
Hättest du mir vor 4 Jahren gesagt, Kevin, du hast irgendwann mal einen Podcast mit über 200 Folgen, hätte ich gesagt, was rauchst du? Ist ja jetzt seit 1.4. legal, aber genau. Vor 4 Jahren halt nicht. Und jetzt ist es halt nun mal so. Und das ist auch sehr schön, immer mal wieder zu sehen, du wirst erkannt, du gerätst mit den Leuten ins Gespräch. Oder ich hatte auch gerade vorhin eine Nachricht bekommen in LinkedIn. Hey, ich habe mit dem und dem auf der Vertrieb Business in Köln über dich gesprochen. Tauscht euch doch mal aus. Hier hat jemand Fragen bezüglich Podcasts. Und das finde ich halt dann schon sehr geil, wenn ich mittlerweile als, in Anführungszeichen, Experte für Podcasts wahrgenommen werde, auch wenn ich nur 200 Folgen habe. Weil es gibt auch Podcast-Kolleginnen und Kollegen, die kommen auf weit mehr als 200, 300, 400, 500 Folgen.
Aber in meiner Wahrnehmung, was ich immer wieder mal in den Statistiken höre, ist, dass so gefühlt 80-90% aller Podcasts, die jemals gestartet wurden, nicht über 20 Folgen hinauskommen.
99%.
99% ist die Statistik. Ach bitte, da, wo immer die herkommt. Aber wenn sie so hoch ist, und ich schließe mich da ja auch ein, ich habe ja auch mal meinen eigenen Podcast gehabt und der ist tatsächlich nach der 18. Folge eingeschlafen. Aber nicht, weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern weil ich sonst keine Langeweile habe. Aber damit bist du ja schon im elitären Kreis. Der ne, Leute, der Podcaster, die dranbleiben.
Dran der 1%,
ja, ja. Ja, du bist bei den 1%. Ja. Jetzt hast du natürlich so viele Experten interviewt.
Auch das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, lassen wir natürlich drin. Louis. Das ist unser Bürohund Louis von Tobias Eichelpasch, der hier gerade, weil wir im WeWork in Frankfurt aufnehmen und ein Glasbüro haben, der hier gerade ein paar Leute gesehen hat, wo er gedacht hat, ach komm, ich gebe mal meinen Senf dazu. Aber damit hört ihr, wir sind ein sehr hundefreundliches Unternehmen.
Und live sind wir auch. Ja, da ist jemand vorbeigegangen und unser Terrier ist noch gerade nicht so entspannt, aber der beruhigt sich jetzt wieder. Dabei wollte ich gerade zu einer spannenden Frage überleiten. Du hast so viele Experten und Experten interviewt. Was war denn so der beste Rat? Ja, dein Best-of, muss jetzt nicht sagen, der Beste, aber so die Top 3 vielleicht. Dinge, die du gelernt hast, du wolltest ja was lernen, die sich bei dir eingebrannt haben ins Gedächtnis. Geh mal durchs Gedächtnis durch. Was ist da hängen geblieben?
Boah, was ist jetzt hängen geblieben aus den knapp 150 Leuten, die ich da hatte? Erstens, online findet, offline verbindet. Zweitens, die E-Mail ist Open Source, sie gehört niemandem und sie ist nicht tot. Muss ich jetzt sagen, ne? Weil das kommt von dir und das andere kommt von
Schleimer.
Martin. Das ja, ja.
Sehr gut geschleimt. Ja.
Und was immer wieder kam, ist, Authentizität ist King. Mhm. Und du musst nicht perfekt sein. Du darfst auch gerne mal etwas nicht wissen und auch mal mit einer Nichtwissenheit glänzen. Das ist nicht schlimm, das wird bei vielen so abgetan. Aber hinterher, ich habe ja immer auch Nachgespräche, kam immer so das, das wusste ich jetzt nicht, finde ich aber gar nicht so schlimm. Es war trotzdem ein sehr geiles Gespräch, eben weil es spontan war. Und da fällt bei ganz vielen Leuten irgendwann mal so der Druck ab, weil sie dann wirklich sagen, okay, es ist spontan. Ich muss hier keine Glanzleistung machen. Ich bringe meinen Mehrwert, muss aber auch nicht alles wissen.
Ist das dem Format geschuldet? Wir haben eben darüber gesprochen, du gehst da gerne spontan rein, vielleicht auch was impulsiv, brauchst nicht die große Vorbereitung. Was macht das Format dieser Offenheit mit deinen Gästen und mit dir?
Also ich gehe eigentlich wirklich immer unvoreingenommen rein. Ich bereite mich wirklich so wenig wie möglich vor.
So wie jetzt Thema. Auch. Thema kennst du.
Thema muss sein.
Gast hast ja organisiert.
Ich habe einen Gast organisiert, habe ein Thema ausgemacht in einem Vorgespräch. Und dann bereite ich mich aber wirklich nicht vor. Auch wenn ich mit einem Autor zu tun habe oder einer Autorin. Ich kriege meistens das Buch. Aber ich mache es auch wirklich erst dann auf, wenn die Aufzeichnung ist, live. Um komplett unvoreingenommen zu sein. Und viele haben so einen anfänglichen Druck, der fällt aber während der Aufnahme ganz schnell ab, weil sie dann merken, ich will den Leuten ja gar nichts Böses. Ich bereite mich nur wirklich deswegen nicht vor, damit ich die Rolle eines, in Anführungszeichen, Dummies einnehmen kann, um Fragen zu stellen, auf die man erst kommt, wenn du halt in einem spontanen Gespräch bist, um so eine Eigendynamik zu haben, um Nachfragen stellen zu können, um auch mal um die Ecke denken zu können, um auch mal so ein bisschen off-topic zu sein. Mhm. Damit die Menschen Menschen sein können und nicht immer nur die mehrwertbehaftete Maschine, wo es stur ums Thema geht, sondern du auch mal links und rechts so ein bisschen gucken kannst oder auch mal lachen kannst.
Ja.
Schneiden ja viele Podcast-Kolleginnen und Kollegen raus, mal so ein Lacher oder ein Hundbeller oder sowas.
Der übrigens immer noch auf meinem Arm sitzt.
Ja, ist aber auch sehr schön.
Der Louis.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ich glaube, dass viele, vor allem im Kontext jetzt eines Podcast-Interviews, eine krampfhafte Haltung verfallen könnten. Ja? Und vielleicht löst das eben auch was. Dass man eben, für manche ist das ja auch schwierig, glaube ich. Für manche Gäste, die fragen wahrscheinlich auch vorher nach, gibt es denn einen Ablauf?
Ja.
Kriege ich eine Frageliste?
Genau.
Was machst du mit denen?
Ich sage nein. Gibt es nicht.
Ja?
Und dann sagen die, okay.
Okay, und dann ja, haben sie ja keine Chance. Springen dann auch Leute mal ab, weil sie sagen, ich möchte mich da vorbereiten können, das ist nicht mein Ding?
Ist bisher noch nicht passiert.
Ja.
Also
wäre ja auch gut eigentlich, ne? Also wenn jemand sagt,
ja.
Ich arbeite nur mit Konzept und Ablauf und wenn sie das nicht tun, Herr Grundling, dann will ich nicht in Ihrem Podcast, dann sagst du ja danke.
Dann sage ich ja Dankeschön, dann habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Aber ist bisher noch nicht passiert. Sie sind abgesprungen, Gäste, weil krank oder Kind krank oder Kunde oder. Gab auch mal letztens einen Jobwechsel, ja, wo dann auch einer gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr, weil Job gewechselt. Fair enough.
Ja.
Ja, also da bin ich der Letzte, der irgendwie sauer ist. Und von daher, nee, aber wegen mache ich nicht, weil ich muss mich vorbereiten, da gab es noch gar keinen.
Hm. Ja gut, wenn du sie einlädst, um mit ihnen über ihr Thema zu sprechen.
Sollten sie eigentlich
sollte sie
so
gefasst sein,
genau.
Ja, dass sie es können. Aber dann ist vielleicht auch die spannende Frage, wie kitzelt man dann noch Spannendes, Neues heraus?
Das kannst du dir in den 150 Interviewfolgen einmal anhören, die ich gemacht habe.
Genau, kleiner Hörtipp hier an der Stelle. Ja, eben habe ich nach so einem Rat gefragt, den du mitgenommen hast, was du gelernt hast. Dann lass uns doch noch mal kurz hier auf die Zielgerade einkehren. Und zum Abschluss wandeln wir diese Frage leicht ab. Du hast so viele Expertinnen und Experten in deinem Podcast gehabt. Mit ganz besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn du dir von jetzt auf gleich eine dieser Fähigkeiten aneignen könntest, so Fingerschnipp und du hättest sie, aus dem ganzen breiten Portfolio, welche dieser Expertenfähigkeit hättest du gern von jetzt auf gleich? Vorhin war es die Superkraft.
Welche Expertenfähigkeit?
Aber jetzt mal hier aus dem beruflichen Alltag. Würdest du gerne irgendeine andere Marketingdisziplin von jetzt auf gleich beherrschen?
Was ich sehr geil finde als Marketingdisziplin ist die Psychologie dahinter. Mhm. Werbepsychologie, Marktpsychologie, dieses auch das Schreiben des Neurolinguistik-Contents. Ich finde das mega. Auch Neuromarketing, was macht das im Hirn mit den Synapsen und wie verknotet sich das und wie kann ich psychologisch beispielsweise ein Supermarkt so ordnen, dass gekauft wird etc., wie sind die Gänge, das finde ich dann schon sehr, sehr geil.
Ist das nicht die wahre Form des Influencing? Wenn du
meinst, die Leute psychisch so zu manipulieren, das?
Ja, lustig, dass du es so sagst. Ich hab mich da auch mal noch ein bisschen eingelesen und kurze Anekdote, weil die ist so bei mir hängen geblieben, weil das Thema der Verkaufspsychologie und Manipulation, die werden oft schnell in einem Kontext genannt. Dabei werden sie in dem Moment aus dem Kontext gerissen und die Autorin oder Autor hat das dann mit einer Analogie mal beschrieben und gesagt, das ist nicht zwingend schlecht, diese Manipulation, ist durchaus positiv. Denn wenn du, Kevin, hast du ein Lieblingsrestaurant?
Ja.
Okay, welches, oder du musst ja keinen Namen nennen, aber was gibt es da für eine Küche?
Italienisch.
Italienisch. Was macht das zu deinem Lieblingsrestaurant?
Die Pizza schmeckt einfach genial.
Mhm.
Und auch die anderen Gerichte. Ich hatte letztens Gnocchi, auch mega. einfach das Gericht, die Zutaten, das schmeckt alles frisch, die sind freundlich.
Das Produkt ist gut. Ist freundlich, okay, alles klar. Ist also noch ein Grund.
Ja, also genau. auch wenn sie ankommen, ne, wenn wir da bestellen, meine Freundin und ich, und sie kommen dann vorbei, bringen dir das Essen.
Okay, also die, wenn sie nach Hause liefern.
Genau, wenn sie nach Hause liefern, okay. Immer sehr freundlich.
Aber ihr geht auch mal hin, also erst auch dort. Okay, alles klar, genau. Und die, das Lokal selber ist auch ganz nett wahrscheinlich.
Lokal ist nett, ist klein, ist schick, ist urig. Steinofenpizza, Qualität gut.
Alles Manipulation, aber im positiven Sinne.
Das war ja, natürlich.
Das war, also, dass eine Restaurantbesitzerin oder Besitzer das Lokal so einrichtet, dass du reingehst und dich urig wohlfühlst. Dass der Tisch so gedeckt ist, wie er ist, dass da Blumen stehen, dass da Kerzen an sind. Mit dem Produkt zusammen, das so zu kombinieren, ist völlig legitim. Und das, was wir jetzt erleben in der Verkaufspsychologie und das ich tatsächlich auch ganz spannend finde, aber auch noch spannender, dass du es auch so spannend findest. Ja, interessantes Feld. Also das wäre so eine Expertise, die hättest du gern von jetzt auf gleich.
Die hätte ich gern.
Dir angeeignet.
Ich hätte auch gerne noch eine andere, aber da hatte ich noch keinen Podcast-Gast dafür.
Ah, dann kannst du das doch machen zum Schluss. Komm, dann hau noch eine raus.
Kennst du die Serie Lie to Me?
Ah, ja, richtig. Das ist doch dieser Detektiv, der in der Lage ist, anhand des menschlichen Verhaltens zu erkennen, ob jemand
Mikroausdrücke, ob jemand lügt.
Genau, richtig. Ob jemand lügt oder nicht oder die Wahrheit spricht.
Genau. Tim Roth spielt in 3 Staffeln Dr. Cal Lightman, der menschliche Lügendetektor. Lie to Me, sehr, sehr geile Serie. Anhand von Mikroausdrücken, die wir Menschen nicht bewusst wahrnehmen beim Lügen, kann er erkennen, ob denn ein Mensch lügt oder nicht. Und das gibt es wirklich. Mhm. Sebastian Fitzek hat es in seinem einen Buch auch beschrieben. Und ich habe mir, weil er das zusammen gemacht hat mit einem, der sich damit auskennt, und der hat dann so hinten im Klappentext hat er dann so auch den Partner da beschrieben, den er da als Experte noch mit ins Boot geholt hat für das Buch. Und dessen Buch habe ich mir dann auch noch geholt. Ich habe es mir jetzt noch nicht durchgelesen, aber da wird auch nochmal beschrieben, an was für Punkten erkenne ich denn, wenn jemand lügt und was muss ich denn da tun? Ja, mit wenn jemand lügt, dass zum Beispiel eine Schulter zuckt, aber ganz mikroskopisch klein.
Oder die Augen gehen in eine bestimmte
Die Augen gehen in eine bestimmte Richtung. Oder wenn du einfach mal in so einer zeitlichen Linie gehst und der soll das einfach von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten sagen, dass dann was ganz anderes bei rumkommt. Und dann merkst du halt auch, dass er lügt. Das ist halt dann schon ziemlich faszinierend. Das wäre auch nochmal sowas, was ich wirklich gerne hätte.
Sehr spannend, Kevin. Also ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern bestätigen, dass ich während dieses Podcasts sehr genau darauf geachtet habe, ob er Kevin Gründling hier die Wahrheit spricht und ich habe keine Anzeichen für irgendwelche Lügen oder ausgedachte Fantasien hier erkennen können. You did not lie to me, Kevin.
Ja, yeah, nee, habe ich wirklich
nicht. Du hast uns hier gerade mit vielen spannenden Anekdoten glücklich gemacht vom Morgenmensch, Nachtmensch der Musik Anastasia.
Dabei weißt du ja noch gar nicht, woher ich überhaupt komme.
Ja, möchtest du das bitte noch zum Besten
nehmen? Weißt du eigentlich, dass ich ein Kind des öffentlichen Dienstes war?
Das hast du mal erwähnt. Du hast, genau richtig, du hast tatsächlich noch in einem ganz anderen Gebiet gearbeitet.
Ich war Sekretär zuletzt an einer Berufsschule, einer von 2 Sekretären. Rest waren Sekretärinnen und habe da wirklich dann zuletzt gearbeitet. Ich bin eigentlich gelernter Fachangestellter für Bürokommunikation und habe mich dann ich hätte schon fast gesagt hochgeschlafen, ne? Nee, ich habe mich hochgearbeitet, auch mit Studium und allem drum und dran, wirklich zu jetzt Revenue Marketing Manager bei Ivalanche.
Ja, also komplett andere Herkunft. Also mein
zweiter Bildungsweg.
Wie bist du darin? Zweiter Bildungsweg.
Also es war wirklich so, ich habe Realschule gemacht, habe danach 2006 angefangen bei der Stadt, Stadtverwaltung Darmstadt, zu arbeiten, wirklich Azubi. 2009 war das Ganze zu Ende und dann habe ich gemerkt, ist vielleicht doch ein bisschen langweilig. Dann habe ich den Betriebswirt drauf gehockt, der ging dann bis 2012, von 2012 bis 2014 dann noch das erste Studium drauf gehockt im Marketing und dann das letzte, was ich jetzt abgeschlossen habe, wann habe ich denn die Masterthesis abgegeben? März 22, 15. März 22 habe ich dann das Masterstudium dann noch beendet.
Gab es bestimmte oder ausgewählte Momente, die dich so von der einen beruflichen Ausrichtung in eine andere getrieben haben? waren. Manchmal gibt es ja so einschneidende Erkenntnisse oder Momente.
Es gab wirklich einen Moment, und zwar war der im Betriebswirt. Du hast ja erstmal ganz normal 1,5 Jahre das normale BWL gedönt. So, und dann hatte ich die Wahl zwischen 3 Ausrichtungen. Personalmanagement, Controlling oder Marketing. Und ich habe mir alle 3 Richtungen angeguckt, wirklich intensiv angeguckt und wusste echt nicht, ey, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ich wusste nur Controlling, oh, es könnte schwierig sein, Zahlen, echt trocken. Machst du Personal oder machst du Marketing? Habe ich damals meinen Onkel angerufen, habe dann zu ihm gesagt, ey, was mache ich denn jetzt? Und dann sind wir alles durchgegangen und dann bin ich beim Marketing hängen geblieben. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich meine anderen Ausrichtungen im Studium alle mit Marketing gemacht habe. Und jetzt bin ich halt dann da, wo ich jetzt bin. Das war das einschneidende Erlebnis damals.
Du musstest dich entscheiden.
Ich musste mich entscheiden zwischen Personal, Controlling und Marketing. Und ich weiß noch, ich saß im Treppenhaus und habe meinen Onkel angerufen und habe gefragt, was mache ich jetzt?
Ja. Und der hat ja bei der Reflexion dann geholfen.
Genau, er hat mir geholfen und hat dann am Ende gesagt, weißt du was, mach Marketing. Und dann habe ich Marketing angekreuzt und bin dann in den Marketingzweig. Ja.
Das haben wir jetzt davon.
Ja, jetzt bin ich halt da. Entschuldigung. Ja, und stell mich bei Florian Gipser in seinem Corporate Studio auf einer Kiste, weil ich nicht rankomme.
Also kurze Anekdote. Ich war ja nicht live dabei, aber ich habe das Foto schon gesehen, dass Florian Gipser, ein größer gewachsener Mitmensch, Grüße an dich, Florian, sein Equipment dabei hatte und auch aufzeichnen wollte, aber dafür sollte man eine gewisse Distanz zum Mikrofon wahren. War es nur das Mikro oder war auch eine Kamera involviert?
War auch die Kamera.
Die Kamera auch involviert. und damit Kevin seine volle Präsenz sowohl akustisch artikulieren konnte und auch visuell gut sichtbar war, war es dann die praktischste Lösung, ihm eine Kiste hinzustellen, damit er sich draufstellen kann.
Zu sehen bei mir im LinkedIn-Feed.
Richtig. Also wundert euch nicht, wenn ihr Kevin da mal in real life begegnet, dass er etwas kürzer ist. Aber seine Präsenz wächst weit, weit über ihn hinaus. Es war mir eine ganz große Freude und Ehre, Kevin, dich auch endlich mal rösten und interviewen zu dürfen.
Es war eine sehr kurzweilige und echt komische Folge für mich.
Oh, ja. Ja, du wirst selten so interviewt, aber vielleicht kommt das noch häufiger. Inklusive Anastasia. High Five Anastasia. Zombies, was hat man noch? Zahnschienen.
Ja, Zahnschiene.
Ja, viel Expertise, Konsistenz, Authentizität.
Und was sehr Persönliches noch irgendwo am Anfang.
Ja.
Genau.
Vielen Dank.
Ich habe dir zu danken. Das war die persönlichste Folge, die ich je gemacht habe.
Wunderbar. Wenn es dir, wenn du sie uns abnimmst und sie auch veröffentlicht werden darf, dann haben wir alles richtig gemacht.
Dann mach doch nochmal den Abschluss.
Ich soll jetzt einen Abschluss machen. Oh mein Gott. Ich hab dich extra vorher gefragt, ob ich noch irgendetwas
vorbereite.
Ja, siehste? Jetzt hast du mich erwischt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns euer Gehör und Gehirn geschenkt habt und uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch viel Freude gemacht. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen habt zum Podcast an Kevin oder auch an mich oder an Ivalanche, dann schickt eine E-Mail an
podcast@sc-networks.com.
Herzlichen Dank und bis bald.
Wir machen es nochmal richtig, oder?
Was? Den Schluss?
Ja, warte.
Was war es denn?
Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.